Wir gehen irgendwie weiter in diesem Duktus, in diesem Verlauf von Predigten der letzten Wochen und Monate. Heute im formalen Ablauf ein bisschen anders als sonst. Ich wage es einfach mal, euch einen Predigttext vorzulegen, also einen Bibeltext vorzulegen. Und wir gehen ihn so Vers für Vers durch. Manchmal, fast immer, sind die Bibelworte so stark, so gewaltig, so schön, so einwirkend, so jenseitig und doch ins Diesseits passend, dass es fast eine Verwässerung ist, wenn man darüber noch predigt. Jesaja 54, die Verse 7 bis 17. In der Elberfelder Übersetzung, was diesmal ganz schön wichtig ist. Dieses Kapitel 54 ist das Kapitel, jetzt kommt ein sehr kluger Satz, nach dem Kapitel 53. Und Kapitel 53 kennt ihr vom Jesaja, das ist dieses fantastische Kapitel, wo beschrieben wird, wie die Erlösung zustande kam durch Jesus, der am Kreuz hing und unsere Sünde, unsere Krankheit und alles andere, was uns plagt, getragen hat. Also das Kapitel der Erlösung und Kapitel 54, das Kapitel der Erlösten. Ich habe gestern Abend nochmal die Verse davor mir angeschaut, die sind fast noch schöner. Ich wurde schon schwanken, soll ich nicht doch erstmal die Verse davor nehmen, aber nun habe ich mich festgelegt auf die Verse 7 bis 17. Fange ich mal an bei Vers 7 und 8. Einen kleinen Augenblick habe ich dich verlassen, aber mit großem Erbarmen werde ich dich sammeln. Im aufwallenden Zorn, sagt Gott über sich, habe ich einen Augenblick mein Angesicht vor dir verborgen, aber mit ewiger Gnade werde ich mich über dich erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Das kann ich ganz, ganz kurz machen. Dieses ganze Kapitel betrifft in erster Linie das Volk der Juden, aber dann genauso intensiv die Gesamtheit der Bevölkerung, der Menschheit, und dann auch die Gemeinde Jesu insgesamt und dann noch jeden Einzelnen. Und diese beiden Verse, die ich eben vorgelesen habe, die gelten uns schon nicht mehr, aus Gründen, die ihr gleich im Vers danach hören werdet. Der Herr ist nicht mehr voller Zorn oder hat sich nicht mehr zurückgezogen, trifft nicht mehr zu für uns, absolut nicht mehr. Das war einmal für eine kurze Zeit gegenüber dem Volk Israel, aber jetzt ist er anders. Und wie er ist, das war schon die ganze Auslegung, nicht? Wie er ist, das lesen wir ab Vers 9. Wie die Tage Noahs gilt mir dies, als ich schwor, dass die Wasser Noahs die Erde nicht mehr überfluten sollten, so habe ich geschworen, dass ich dir nicht mehr zürnen, noch dich bedrohen werde. Ihr Lieben, das gilt. Das gilt für uns. Ihr habt gehört, er hat geschworen, der Herr kann auch schwören, an ganz, ganz wenigen Stellen der Schrift finden wir, dass der Herr auf das, was er gesagt hat, einen Eid oder einen Schwur geleistet hat. Und auch hier. Und er sagt uns, dass er auf keinen Fall weder so etwas wie eine Sinnflut, so eine katastrophale Entwicklung oder eine universale Katastrophe über uns kommen lassen will, wo alles weggeschwemmt wird. Das nicht. Und dann darüber hinaus sagt er ganz grundsätzlich und ganz allgemein, das gilt für jeden unter uns, ich habe geschworen, ich will nicht mehr zornig sein und ich will nicht mehr bedrohen. Ihr Lieben, hört das. Das ist praktisch so wichtig, weil immer dann, wenn wir in eine Bedrohung kommen, da erhebt sich eine Stimme in uns, die dir sagt, oh, der Herr ist gegen dich. Der Herr bedroht dich. Das hast du ihm zu verdanken. Du hast einen Fehler gemacht. Du hast gesündigt. Und jetzt kommt die Rache. Jetzt kommt die Bedrohung. Und jetzt kommt dein Zorn. Und ihr Lieben, das gilt wirklich nicht. Jesus, der Sohn Gottes, hat alle Sünde, alle Schuld, jeden Zorn, jede Strafe auf die Sünde, also alle Folgen der Sünden getragen. Und deswegen gibt es für keinen einzigen unter uns einen drohenden, einen zürnenden, einen beengenden, einen strafenden Gott. Habt ihr das gehört? Für keinen einzigen, ohne eine einzige Ausnahme, der Herr hat sich festgelegt. Wir haben keinen bedrohenden Staatsanwalt im Himmel, sondern wir haben einen väterlichen Freund im Himmel mit einem wunderbaren Sohn, Jesus, der alle Schuld und sogar den Zorn auf sich gelassen hat, sodass wir niemals mehr Zorn ertragen müssen. Und dann lesen wir im Vers 10, Ihr merkt, das sind tolle Verse. Das geht runter wie was, wie Öl, also wie was Gutes. Denn die Berge mögen weichen, habe ich noch nie gehört, dass ein Berg gewichen ist, und die Hügel mögen wanken. Hügel, die es wirklich nur leicht auch erhaben sind, haben ganz große Mühe zu wanken. Aber auch das ist noch nicht geschehen. Die mögen wanken. Aber meine Gnade wird nicht von dir weichen und mein Friedensbund nicht wanken, spricht der Herr, dein Erbarmer. Ihr Lieben, es kann alles Mögliche passieren. Auch das Unwahrscheinlichste und das Unmöglichste kann passieren, eben dass ein Hügel wankt, dass Berge regelrecht weichen. Und doch eins geschieht nicht mehr. Der Herr hat gesagt, meine Gnade weicht auf keinen Fall. Okay, wir können auf unserer Seite diese Gnade aushöhlen. Wir können sie zunichte machen. Wir können sie zum Zerrinnen bringen, wirkungslos machen, durch Gnadenlosigkeit, durch Unversöhnlichkeit. Das ist allemal möglich. Das ist auch unser Part. Auf Gottes Seite bleibt es dabei. Seine Gnade wankt nicht. Und sein Friedensbund, nicht nur Frieden, sondern Friede, ein Bund, dass er einen Frieden mit uns macht, ein sehr einseitiger, schöner Bund, nämlich der, dass er alles dafür geschaffen und gesorgt hat, dass wir Frieden haben. Wir müssen nur Ja sagen, das ist unser ganzer Beitrag. Ja. Auch dieser Friedensbund wird nicht hinfällig werden, das sagt er. Und er sagt noch dazu, das spricht der Herr, dein Erbarmer. Gott fügt immer zu bestimmten Aussagen ganz bestimmte Namen hinzu, die dann das unterstreichen, was er sagen möchte. Und in diesem Fall will er sagen, ich bin ein Gott des Erbarmens. Oder ich bin dein persönlicher Erbarmer. Ich kann gar nicht anders, als zu erbarmen. Ihr Lieben, das muss man sich einprägen. Das muss man sich anschauen, das muss man durchmeditieren. Diese Welt ist so sehr besetzt und bestimmt von dem Gesetz von Ursache und Wirkung, wo es kein Erbarmen gibt. Und wir sind in unseren Begriffen, in unseren Vorstellungen, in unseren Reflexen und Assoziationen derartig stark davon geprägt, dass Gnade und Erbarmen eigentlich keinen Platz bei uns haben. Und doch, sagt der Herr, da müssen wir hinein, das müssen wir erobern. Er sagt, ich bin dein persönlicher Erbarmer. Erbarmen, das ist mein Ziel. Immer vergeben und segnen, Gutes tun, gegen Verdienste, das meint das. Das ist mein Ziel und das sagt er einem jeden unter uns zu. Es gibt hier unter uns keine Person oder kein Problem vertreten durch eine Person, das davon ausgenommen wäre. Der Herr will dir sagen, du spürst in dir, dass das, was du erleidest, irgendwie verdient ist. Aber der Herr sagt dir, bei mir gilt das nicht. Komm zu mir, bekenne das Problem. Wenn Schuld dran sein sollte, bekenne auch das und du sollst erleben, ich erbarme mich deiner, ich drehe das um, es gibt einen Ausweg. Es gibt einen Ausweg. Es gibt keine ausweglose Situation bei unserem Herrn. Ist das nicht fantastisch? Danke für dieses schöne Amen. Ja. Gut, dass wir nicht nur den Cornelius haben müssen, der pünktlich am Amen zur Stelle ist. Okay, und dann lesen wir Vers 11 und Vers 12. Da heißt es, du Elende, Sturmbewegte, Ungetröstete, siehe, ich lege deine Steine in Hartmörtel und lege deine Grundmauern mit Saphiren. Wir haben ja eine gewisse Kenntnis davon, wie Mauern gelegt werden, Fundamente gebaut werden in unserem riesigen neuen Zentrum, aber das haben wir so nicht. Leider. Ich würde sofort wieder die Fundamente abreißen. Aber hört weiter zu. Wo bin ich? Ja, Hartmörtel. Und leg deine Grundmauern mit Saphiren. Ich mache deine Zinnen aus Rubinen und deine Tore aus Karfunkeln und deine ganze Einfassung aus Edelsteinen. Was meint das? Das klingt reichlich orientalisch. Aber es meint, der Herr weiß, dass wir elend, manche, viele elend sind, Sturm bewegt, von allen möglichen Stürmen hin und her gerissen und dass wir ungetröstet sind. Dürfte eigentlich nicht mehr passiert sein, nach meiner letzten Predigt nicht. Aber gut, es sind ja auch einige da, die waren am letzten Sonntag nicht hier. Ungetröstet. Und der Herr sagt dir Folgendes. Ich will dir beistehen, in einer ganz konkreten Weise. Wenn du dich mir überlässt, will ich einen Schutzwall um dich bauen und ich will dir Wert zuweisen. Du bist ganz, ganz kostbar. Deswegen die Verbindung von Mauern, Mörtel und Steinen. Der Herr sagt dir, du bist der Allerwichtigste, die Allerbeste für mich. Ganz und gar kostbar. So kostbar, dass ich deinetwegen meinen geliebten Sohn dahingegeben habe und ihn Unheiligkeit und Leid und Tod und Spott und die gesamte Sünde der gesamten Menschheit ertragen ließ. Das habe ich deinetwegen getan. So kostbar bist du mir. Und du sollst wissen, dass ich dich mit einem Schutz umgebe und dass ich voll von Liebe zu dir bin und dass du mir wirklich wertvoll bist. Einen wertvollen Schutzwall. Das meint er. Und das soll dich aufbauen in der Tiefe deiner Person. Und du fragst nun, wie kann ich das erleben? Das kannst du erleben, vor allen Dingen dann, wenn dir alle anderen Schutzmauern abhanden gekommen sind und du dich erlebst als jemand, der sich selbst nicht mehr sichern kann. Dir schwimmen die Fälle, die Mauern, die Fälle davon. Und wenn du dann in diesem Augenblick des Ungeborgenseins und des Nacktseins zum Herrn kommst, dann erlebst du, dass er wirklich da ist. Er ist wirklich da. Und er gibt dir einen Schutz, den man fühlen kann, der ganz, ganz stark ist. Er gibt dir keinen Schutz des Wissens, dass er dir sagt, hör mal zu, du musst mal anfangen nachzudenken. Da gibt es irgendwo weit von dir entfernt doch eine letzte Bastion von Sicherheit, eine gedankliche. Nein, nein, das kann er auch. Aber er kommt zu dir direkt persönlich und sagt dir, ich habe dich so lieb. Und es ist für mich schlimm zu sehen, wie du eingeschüchtert wirst und wie du trostlos bist und verzweifelt und sturmbewegt. Ich will dich sichern. Vers 13. Und alle deine Kinder werden von dem Herrn gelehrt. Und der Friede deiner Kinder wird groß sein. Das ist irgendwie, wenn man das ganze Kapitel so sich anschaut, ein bisschen aus dem Rahmen fallen. So auf einmal wird es so ganz, ganz konkret betreffend die Kinder. Aber das ist seine Art. Und nun muss ich einigen von euch etwas ganz Schönes erzählen. Es gibt hier unter uns eine Anzahl von Mütter und Vätern, die dem Herrn treu folgen, hier in der Gemeinde überhaupt ihm folgen. Aber ihr habt schon eure geheime und für manche Offenbarungsschmach, nämlich dass eure Kinder nicht dem Herrn folgen, dass sie ihre Wege gehen und dabei auch ganz schön zu Schanden geworden sind und keck sind, vielleicht arrogant sind und sich gegen euch stellen und mit einiger Wahrscheinlichkeit sogar auch einen gewissen sozialen Abstieg dann irgendwie erfahren haben. Und das schmerzt euch sehr. Und ich möchte euch etwas sagen, was hier im Wort steht. Ihr müsst nur das, was ihr bis jetzt schon gehört habt und was noch kommt, einfach annehmen. einfach diese ganzen Segenszusagen, seine Gnade, sein Erbarmen, seinen Schutz, seine Liebe, unkompliziert, ohne euch selbst zu sichern, nehmen, beanspruchen und nutzen und das genießen. Ihr müsst das nur genießen. Und wenn ihr ganz wahrhaftig und treu seid im Genießen, womit ihr den Herrn sehr, sehr ehrt und ihn erfreut, wenn ihr das so tut, dann geschieht etwas ganz Interessantes, dass ohne Argumentationsbrücken von euch zu euren Kindern, dass der Herr eure Kinder lehren wird. Das ist der Knüller dabei. Das ist der Knüller. Okay. Wenn ihr selbst die Möglichkeit habt, ist es auch in Ordnung. Aber wisst ihr was? Es ist meistens so, das wissen die Eltern, die ich jetzt anspreche, es ist meistens so, dass dann, wenn die Kinder ihre Wege gehen, die Eltern keinen Zugang zu ihnen haben oder sehr wenig. Und da gibt es so viele Sperren und Vorbehalte und die Kinder wollen nicht da manipuliert werden oder indoktriniert werden. Und alles Mögliche kommt an alten Gedanken und Fantasien und Reaktionen in ihnen hoch, wenn ihr anfangt, irgendwie ein frommes Wort, sei es auch nur ein ganz gelindes, zu sagen, damit sie irgendwie erreicht werden. Ist ganz schwer. Und das Wort sagt uns, der Herr lehrt eure Kinder selbst. Das trifft jetzt nicht für alle zu, aber für vielleicht 10 oder 20 oder 30. Und ihr sollt gesegnet nach Hause gehen, auch gerade ihr. Der Herr sagt euch, wenn ihr Gott ehrt, indem ihr die ganze Wirklichkeit an Segen einfach nehmt, die wir jetzt so Vers für Vers uns anschauen und reinziehen, wenn ihr das so auslebt und wenn ihr auch sogar den Mut habt, die Schmach über eure Kinder einfach zu vergessen, einfach beiseite zu lassen, nicht ununterbrochen an sie zu denken, denn das ist sehr misslich. Ihr denkt immer nur als kramgebeugte Verzweifelte und je mehr an sie denkt, umso tiefer werdet ihr in eurem Gebet, in eurem Innenerleben runterkommen. Das macht das nicht, sondern freut euch über den Herrn und beliebt und bejaht die Kinder. Mehr müsst ihr nicht machen. Und der Herr verspricht euch, sein Segen kommt derart, dass er selbst die Belehrung der Kinder übernimmt. Halleluja. Er macht das. Darauf ist Verlass. Ja. Der Herr rechnet in Familieneinheiten, nicht in Personen. Und er wird dafür sorgen, dass der Frieden der Kinder groß wird. Und wenn die Bibel von Frieden redet, das habe ich schon zwei, drei Mal im Laufe der letzten zwei, drei Jahre hier erwähnt, wenn die Bibel von Frieden redet, dann meint sie immer etwas Interessantes. Da meint sie, dass in unserem Herzen ein Friedenszustand zustande kommt im Sinne des Überwindens von gegnerischen Impulsen, Kräften und irgendwas, was dagegen steht. Und wenn wir wirklich dicken Frieden im Herzen haben, dann kommt nach einer gewissen Zeit unweigerlich auch im Sichtbaren die Entsprechung. Dann wird dieser Frieden sichtbar durch echte Erlösung, durch echte Lösungen, durch echte Wunder, durch echte Beantwortung eurer Gebete. Der Herr will dir sagen, schmachte nicht mehr dahin wegen deiner Kinder. Wenn du an sie denkst, dann denk voller Liebe und voller Bejahung. Sieh sie erlöst. Ansonsten nimm das ganze Riesenpaket von Erlöstsein hier auf Erden. Freu dich darüber. Leb es aus. Ja. Und dadurch kommt in einer wunderschönen Weise ein Einfluss zustande auf deine Kinder und der Herr zieht sie zurück, holt sie zurück und du wirst dich wundern, was er alles tut. Ich habe vor einiger Zeit ein wunderbares Beispiel von dem Leiter einer Denomination in Deutschland gehört, der über Jahrzehnte im Kram hatte wegen eines angenommenen Sohnes, der in jeder Hinsicht gegen ihn stand und ihm das Leben schwer machte. Aber er ließ sich nicht beirren. Er freute sich im Herrn und er dachte nur Gutes über seinen Sohn. Und eines Tages kam er, total verwandelt, vom Herrn gelehrt, so wie es kein Mensch machen kann. Und er blieb verwandelt und ist ab jetzt für ihn ein einziger Grund zur Freude. Der Herr kennt euch alle und er will euch segnen. Das war also ein Einschub, ihr Lieben. Auch der Friede der Kinder soll groß werden, der Segen auf ihnen soll groß werden. Jetzt Vers 14. Durch Gerechtigkeit wirst du fest gegründet sein. sei fern vom Bedrängnis, denn du brauchst dich nicht zu fürchten, und sei fern vom Schrecken, denn er wird sich dir nicht nähern. Ihr Lieben, dieser Vers ist tiefgründiger, als es aussieht. Zunächst einmal wird uns wieder gesagt, dass die Gerechtigkeit jene Qualität hat, über die wir hier schon Woche auf Woche und Monat auf Monat gesprochen haben, nämlich die, dass sie uns befreit von Verdammnisgefühlen, von Schuldgefühlen, von Selbstbezichtigung, von Unruhe, dass sie uns fest macht, dass sie Festigkeit uns gibt. Und zwar die Gerechtigkeit Gottes, die du im Glauben übernimmst, nicht deine Gerechtigkeit aufgrund deiner moralischen Leistungen. Du sagst, okay, aber wie ist es mit Schuld? Wenn ich Schuld und Schuldgefühle habe, wenn du Schuld hast, dann ist es genug, dass du Schuld hast, lass die Schuldgefühle sein. Dann geh sofort zum Herrn, ja? Undramatisch, nicht melodramatisch, ja, und sag ihm, Herr, ich habe gesündigt. Wenn du weißt, dass dein Vater eben kein Staatsanwalt ist, sondern ein Vater ist, dann weißt du auch, er wird darauf sofort reagieren. Ich zitiere mal ein Bibelwort, 1. Johannes 3, 21, 22, Wenn wir unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und noch mehr, er reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Er ist wirklich treu. Auf das Bekennen deiner Schuld wird Treue Gottes sichtbar. Treu, das heißt, er wird dir Gutes erweisen. Du musst auch da die Lüge durchschauen, die wir alle irgendwo in uns haben, dass wir ungerne Schuld bekennen, weil wir meinen, wenn wir Schuld bekennen, dann verlieren wir auch das letzte Quantum an Lust. Und dann noch lieber etwas unheilig sein, aber mehr Lust haben. Ja, denken wir so ganz still. Aber das ist verkehrt. Es ist wirklich verkehrt. Der Herr gibt dir dann auch wirklich Lust und Freude. Er vergibt dir gerne und reinigt dich von aller Ungerechtigkeit. Das macht er. Und dann macht er noch mehr. Jetzt kommt das Zitat, was ich gerade vorgelesen habe, von der Referenzstelle. Geliebte, wenn es unser Herz nicht verurteilt, dann haben wir Freimütigkeit zu Gott und was immer wir bitten, werden wir von ihm nehmen, ihr Lieben. Das ist der eine Aspekt. Aber nun steht hier in diesem Wort etwas, was wir unbedingt herausholen und ausschlachten müssen. Vielleicht kannst du es schon noch mal dran lassen. Sei fern von Bedrängnis, denn du brauchst dich nicht zu fürchten. Das musst du noch ergänzen, das sei fern von Schrecken, denn er wird sich dir, der Schrecken, nicht nähern. Da ist etwas drin, was man wissen muss für unser praktisches Leben. Dieses Wort will uns sagen, wenn du dem Herrn folgst, kommt Bedrängnis zustande. Aber du sollst fern von ihr, von der Bedrängnis sein, oder umgekehrt, die Bedrängnis soll fern von dir sein, und deswegen brauchst du dich nicht zu fürchten. Man müsste sonst schon sagen, wenn du nicht weißt, dass du geborgen bist vom Herrn, wenn du nicht weißt, dass er ein Erbarmer ist, wenn du nicht weißt, dass er gerne vergibt, wenn du nicht weißt, dass er dich schützt und dass er dich lieb hat, und dass er das Kostbarste, was er hat, gegeben hat. Wenn du all das nicht weißt, musst du dich vermutlich fürchten. Es wird dir kaum möglich sein, dich von Angst und Schrecken fernzuhalten, weil die Bedrängnis ja kommt und zu dir redet. Aber in Kenntnis von dem, was du heute hörst, was hineinsacken soll in deinen Geist, in dein Bewusstsein, in dein Geistesbewusstsein, in deine Seele, wenn du das weißt, hast du die Möglichkeit, die Bedrängnis fern von dir zu halten. Zugegeben, sie ist da, aber sie wird fern sein. Wenn du es aber nicht weißt, was geschieht dann, dann wirst du darauf reinfallen und du wirst einen Schrecken bekommen. Du wirst erschrocken sein über das, was du siehst. Denn, ihr Lieben, jede Bedrängnis, jede Schwierigkeit, darauf komme ich gleich noch etwas genauer, hat es an sich, dass sie in sich noch irgendwas an Stimmen, an Aussage enthält. Die ist ja nicht nur da, sondern die redet und sagt, ich komme bald und ich komme machtvoll, zieh dich warm an und so weiter. Das haben die alle an sich. Und dann kommt unser Schrecken zustande. Aber wenn du die Verhältnisse durchschaut hast, dann sagst du, nein, es gibt keinen Grund, mich zu erschrecken. Und siehe da, die Bedrängnis bleibt fern. Vielleicht sichtbar, aber fern. Psalm 23 lehrt uns ja, dass wir auch im Anbetracht unserer Feinde, die um uns herumschießen, am Tisch des Herrn genüsslich speisen sollen. Das müssen wir fertig kriegen, diese Art von Lebensgenuss, ja? Du sagst, ich krieg kein bisschen runter, solange da ein Pfeil oder irgendwas durch die Gegend schwirrt. Die Luft ist voll von Blei. Wie soll ich das genießen, da leben? Das musst du lernen. Okay, zurück zu unserem Schrecken und zur Bedrängnis. Durch die Mechanik ist folgende. Durch dein unnötiges Erschrecken im Hinblick auf die ferne Bedrängnis wird die Bedrängnis nahe kommen. Und wenn sie dann nahe kommt, dann wird es dir eher noch schwerer sein, nicht zu erschrecken. Da wird auch dein Erschrecken näher sein, häufiger zustande kommen und dann dieses bedrängende Etwas in dein Leben regelrecht hineinziehen. Und das muss nicht sein. Wir dürfen vom Worte Gottes her auf keinen Fall, habe ich viele Male ausgesagt, auf keinen Fall eine Theologie entwickeln, dass wir so siegreich sind, dass es gar keine Bedrängnisse, keine Probleme, keine Schwierigkeiten, keine Attacken gibt. Das stimmt nicht. Aber ihr Lieben, wenn wir lernen, sie auf Distanz zu halten, das ist schon einiges wert. Findet ihr nicht auch, ja? Und das sagt das Wort Gottes. Das sagt, du hast es mit deiner Art der Reaktion an dir oder du hast es in deiner Hand, dafür zu sorgen, ob sie in Distanz bleibt oder nah herankommt. Das ist gemeint. Mechanik, Bedrängnis. Schreckenreaktion, Bedrängnis kommt näher, Schrecken wird größer. Gut, nachher bist du ein einziger Schreck. Vers 15. Jetzt wird es. Wir nähern uns dem Höhepunkt. Der Höhepunkt ist Vers 17. Der Höhepunkt kommt immer am Schluss, ja. Und das ist mein zweiter Teil meiner Predigt. Siehe, wenn man dich angreift, so geschieht es nicht von mir aus. Wer dich angreift, wird um deinetwillen fallen. Ihr Lieben, das ist etwas, worauf ihr schon vorbereitet seid. Das sind Einblicke in Hintergründe, in Zusammenhänge durch die Offenbarung der Heiligen Schrift, wie sie auf dieser Erde sonst nicht möglich sind. Das findest du nirgendwo anders an Beschreibung des Lebens. Es ist schon vorbereitet, auch durch das, was wir am Anfang gehört haben. Der Herr sagt dir etwas ganz Kostbares. Egal, was dir passiert, auch an unschönen Dingen, er sagt dir vorweg die Information, es kommt nicht von mir, es kommt nicht von mir, höre, es kommt nicht von mir. Sofort sagt deine religiös agierende Seele, aber ich habe doch gesündigt. Darauf sagt der Herr, okay, du hast gesündigt, aber das Problem kommt dennoch nicht von mir. Kommt nicht von mir. Ihr Lieben, das müssen wir uns so tief einprägen wie nur etwas. Denn wenn die Probleme, die Attacken, die Schwierigkeiten, die Nöte vom Herrn kommen, ihr Lieben, dann wäre die Logik die, dass wir im nächsten Augenblick schon paralysiert sind. Denn wenn von Gott etwas kommt, von Gott kommt auch nur Gutes, ja, dann ist auch das, was ich an Schrecken erlebe, nur gut. Dann darf ich mich dagegen nicht wehren. Man muss nur einmal das logisch durchdenken, was das bedeutet, ja, welche Konsequenzen sich ergeben für uns, wenn wir irgendwo dieser Befindlichkeit, diesem Ahnen, diesem Denken nachgeben, das, was mir widerfährt, ist irgendwie die Antwort von Gott. Es ist sein Gericht. Es stimmt nicht. Kommt der Schrecken? Nein. Das Problem kommt nicht von ihm. Kommt nicht von ihm. Das müssen wir uns einprägen. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn du das verstanden hast, wenn das in der tiefen Person deiner Persönlichkeit enthalten ist und wenn es ab jetzt wirkt und sendet, dann bist du allein schon deswegen ein Gesegneter. Okay, wollen wir mal vielleicht das gemeinsam sagen. Siehe, wenn man mich angreift, es kommt nicht von Gott. Erstmal ihr kleine Gruppe, ja? Siehe, wenn man mich angreift, es kommt nicht von Gott. Siehe, wenn man mich angreift, es kommt nicht von Gott. Siehe, wenn man mich angreift, es kommt nicht von Gott. Jetzt vielsprachig. Siehe, wenn man mich angreift, es kommt nicht von Gott. Halleluja. Dazu müsste man einen Chor noch schaffen, vielleicht einen schönen Kanon, ja? Okay. Es ist ganz wichtig. Wer an der Stelle fällt, kann diesen göttlichen Entwicklungsgang, wie er uns schützen und segnen will, er kann nicht weitergehen, weil er vor der Tatsache steht, was soll ich dagegen machen? Das Problem, vor dem ich stehe, kommt von Gott selbst. Ich kann doch dagegen nicht angehen. Also, das müsst ihr einmal verstanden haben. Das ist ganz wichtig. Es kommt nicht von Gott. Und dann geht die Bibel, das Wort Gottes, einen Schritt weiter, was wir auch schon gelesen haben. Wer dich angreift, wird um deinetwillen fallen. Höre, wenn du angegriffen wirst und wenn du richtig reagierst, indem du nicht erzitterst und erschauderst und sonst was tust und erbebst, sondern sagst, kommt nicht von dir. Ich widerstehe dem. Ich kenne dich, mein Herr. Wenn du das richtig so tust, wirst du bewahrt werden, aber der Angreifer wird fallen. Deinetwegen fallen. Nicht seinetwegen, Gottes wegen fallen, sondern deinetwegen. Du bist ihm, dem Herrn, so kostbar, dass der Aggressor deinetwegen fällt. Versteh das. Deinetwegen. Und das müssen wir machen als gute Gläubige, denn müssen wir dem Herrn in den Arm fallen, müssen sagen, nein Herr, er soll nicht fallen. Weswegen wir auch in diesen Wochen mehrfach zum Herrn, hier in unserem Gebet dem Herrn Winter gesagt haben, Herr, segne den Herrn Winter, segne den Herrn Winter. Das ist ganz wichtig. Also die Freunde wissen nicht, wer Herr Winter ist, aber segne vom Sommer. Es ist jeder liebe Mensch, der uns das vertraglich zugesicherte Darlehen wieder wegnehmen will. Ja. Du bist eine ganz schön gefährliche Person, ja? Musst du wissen, ja? Und es ist wahnsinnig, von der Umgebung sich gegen dich zu stellen. Einfach wahnsinnig. So kostbar ist das. Aber ihr habt das verstanden. Es trifft nur zu, wenn wir nicht mit den Problemen mitgehen und mitheulen und jammern und klagen und all das verraten, was der Herr uns sagt. Wir müssen die schützen, die gegen uns sind. So sieht das wirklich aus. Und das ist Liebe. Vers 16. Siehe, ich habe den Schmied geschaffen, der das Kohlenfeuer anbläst und die Waffe hervorbringt als sein Werk. Als sein Werk, nicht Gottes Werk. Und ich habe selbst den Verderber geschaffen, um zugrunde zu richten. Der Herr sagt, das müsst ihr durchschauen. Das ist doch nicht so schlimm zu verstehen. Das stimmt wirklich. Ich habe all die Personen und ihre Techniken und ihre Fähigkeiten und dergleichen geschaffen, auch das Feuer und das Erz und sonst etwas, auch die Intelligenz, die Menschen gebrauchen und missbrauchen, um sich gegen dich, gegen euch zu stellen. Ich habe sie nicht geschaffen mit dieser Absicht, sondern ich habe nur ihnen Fähigkeiten gegeben. Ich habe sogar den Teufel geschaffen, aber nicht als Teufel, sondern als Luzifer, als einen Lichtträger wirklich, einen ganz, ganz hohen Engel, Anbetungsengel. Ich habe sie alle zum Guten geschaffen und wenn sie sich dann gegen diese ihnen zugedachte ursprüngliche Absicht stellen und dann auch eure Feinde werden, ist es nicht meine Absicht gewesen. Also wir müssen die Zusammenhänge kennen. Viele, viele Menschen stellen sich gegen dich, jetzt im Alltagserleben, ohne das hell bewusst zu wollen. Aber aus vielen Affekten, aus Gründen, die sie selbst nicht durchschauen, gesteuert vom Gott dieser Welt, dem Teufel und von sich anderen unguten Dingen, stellen sich gegen dich. Und der Schöpfer ist hinter ihnen, der hat sie geschaffen. Aber das ist nicht zu verwechseln mit der Absicht, die diese Betreffenden haben. Also es fügt der Herr so ein, damit wir die Zusammenhänge kennen. Und nun kommt der Vers 17. Den kennt ihr, glaube ich schon, viele von euch. Keine Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, soll es gelingen. Und jede Zunge, die vor Gericht gegen dich aufsteht, wirst du schuldig sprechen. Das ist das Erbteil der Knechte des Herrn
und ihre Gerechtigkeit ist von mir her. Oder das ist das Erbteil der Knechte des Herrn und ihre Gerechtigkeit ist von mir her, spricht der Herr. Da sagt jetzt Gott zu dir, all die Waffen, die gegen dich geschmiedet sind, sie werden unter diesen Voraussetzungen keinen Erfolg haben. Meine Mauer aus Saphiren und König und Edelsteinen und Karfunkeln und so weiter ist vollkommen wirksam. Sie wird keinen Erfolg haben, sofern du in seiner göttlichen, wohltuenden Wahrheit, in seiner Gnade verharrst. Es soll dir einfach nicht gelingen. Und dann wird im Nachsatz etwas gesagt, ihr Lieben, was auch schon vorbereitet ist. Nämlich, dass du jede Stimme, die sich gegen dich erhebt, in einem Art Gerichtsverfahren verurteilen sollst. Wisst ihr, das ist etwas, was ein Nachfolger Jesu wissen muss. Da kommt irgendeine Attacke daher. Irgendetwas Mächtiges, irgendetwas Gefährliches, was ganz diesseitiges. Irgendein Unfall mit anschließenden roten Zahlen auf dem Konto, ein krankheitliches Problem, ein Problem in der Familie, in der Ausbildung, am Arbeitsplatz, Arbeitslosigkeit und vieles, vieles mehr. Ganz gewaltige, dicke Dinger, die kommen daher. Und sie bauen sich vor dir auf, so mächtig und gewaltig wie Graf Koks. Und tun so, als ob sie die Realität in Person oder in Gestalt sind. Die kommen daher. Und dann sagt uns aber das Wort, das ist gar nicht an dem. Das Ding ist schon sichtbar, allemal. Aber du musst wissen, dahinter ist eine Stimme. Eine Stimme, die redet. Und die dann durch ihr Reden dich in die Knie zwingen will. Das Wort will dir sagen, dass das Außenproblem, was du siehst, ist gar nicht so gewaltig. Es hat keine Wirkung, wenn du auf die Stimme dich nicht einlässt. Von welcher Stimme rede ich? Ich rede von den Stimmen, die alle Kalamitäten und Probleme und Nöte in sich haben. Und das sind alles Lügenstimmen. Das sind Stimmen der Anklage. Es geschieht dir recht. Das sind Stimmen der Verurteilung. Mir entkommst du nicht. Das ist Stimmen der Isolierung. Du bist völlig allein. Keiner kann dir helfen. Das ist Stimmen der Gewissheit. Hier gibt es keinen Ausweg. Ja, das ist verdient. Und das ist da. Und du kannst nichts dagegen machen. Und das ist das Ende. Und selbst verschuldet, sagt die Stimme. Und Stimme der Verdammnis. Oder Stimme des Überführtseins aufgrund der eigenen Schuld. Oder der Unfähigkeit, der Ausweg. Alles Mögliche ist gegen dich. Und immer ist in der Stimme da ein Schreckensszenario, was das gegenwärtige Problem ausweitet im Hinblick auf die zukünftige Gestaltung in wenigen Tagen oder Wochen. Aus einem Symptömchen wird ein Krebs. Aus einem leichten Herzziehen ein Herzinfarkt. Aus vorübergehenden roten Zahlen die Insolvenz. Aus einer Delle in der Wirtschaft wird ein eigener Untergang. Und so weiter. Das haben die Stimmen an sich. Sie reden und sie reden. Und der Herr sagt dir, das müssen meine Nachfolger doch verstehen. Die leben anders als der Rest der Welt. Der Rest der Welt geht in die Knie und betet in Verzweiflung dieses Ding an. Das heißt, sagt, ja, ich sehe es ein. Dagegen ist nichts zu machen. Es ist so gewaltig. Ein Berg von Problemen. Was soll ich dagegen machen? Und so weiter. Aber du bist anders. Du bist anders. Du weißt, das Ding besteht im Wesentlichen aus Lüge. Es ist in einer Weise real, ja? Aber die Realität wird einfach wegsacken, wenn du die Lüge durchschaust. Wenn du die und dagegen stehst, ja? Und dagegen stehst. Ungefähr vielleicht wie ein Luftballon. Den kann man ja ganz schön groß aufblasen, nicht? Ja? Ziemlich gewaltiges Ding, ja? Und ganz schön massiv kann er wirken, mindestens von Entfernung. Und du kommst daher und nimmst ein Nadelchen, peng, das Ding ist weg, ja? Okay, sagst du, meine Blöden sind kein Luftballon. Gut, dann ist die andere Art. Ihr kennt doch diese Springbogen, die wir immer gehabt haben, so wenn wir Ausflug gemacht haben, ja? Ziemlich großer Apparat, ja? Manchmal zweistöckig mit allem drum und dran. Groß und gewaltig auszusehen, herrliche Zinnen und so weiter. Ein kleines Messerchen, ein kleines niedliches Messerchen. Und schon ist die Luft draußen. Das Ding ist nichts anderes als Gummi am Boden. Hört. Hört und glaubt das. Und glaubt das. Das sage nicht ich, sondern das sagt das Wort. Ja? Wenn wir, ich nehme die Gedanken von eben auf, wenn wir unseren Herrn kennen, in Daniel 11 noch so und so, 11, 32, steht es, die aber, die ihren Herrn kennen, werden sich ermannen. Auf Frauen. Sie werden sich ermannen. Wenn du deinen Herrn kennst, dann wird jedes persönliche Problem davor kapitulieren und es wird schrumpfen. Es wird schrumpfen. Und es ist wichtig, dass die richtige Seite schrumpft. Ja? Es sollen die Probleme schrumpfen und nicht du. Ja? Es ist nicht gut, wenn wir Schrumpfcharismatiker sind. Ist nicht gut, Lieben. Die Luft geht raus. Die Lüge geht raus. Ich weiß, was ich sage. Und ich weiß, dass manch einer jetzt bei sich denkt, ist das nicht vielleicht doch ein bisschen zu leichtfüßig, zu oberflächlich, zu elegant und nicht der realitätsgemäß. Ich sage, es ist so. Es ist so. Du darfst der Aussage der Probleme nicht gehorchen, nicht drauf reagieren, musst widerstehen. Und sie verlieren ihre Gewalt über dich. Sie verlieren ihre Gewalt. Das stimmt wirklich. Aber es steht gar nicht mal da. Es steht noch was Schöneres da. Es steht nicht nur da, wir widerstehen, sondern schuldig sprechen. Schuldig sprechen. Und schuldig sprechen heißt, jetzt wirst du merken, dass diese Ausführungen wirklich biblisch korrekt sind. Erkennen hinter dem, was vor mir steht, was sich wild und gewaltig gebärdet, ist Lüge. Der Verdreher, wie heißt er hier? Der Verderber steht es. Der Verderber hat nur in dem Maße Macht über dich, wie er dir eine Lüge anbietet, und du die Lüge übernimmst. Und wir haben keine Chance, diese Lüge zu durchschauen, wenn wir nicht voll sind von dem fantastischen Wort Gottes. Wenn wir nicht wissen, was unser Herr am Kreuz für uns erworben hat. Dass er nicht nur unsere Sünde getragen hat, nicht nur Ablehnung, nicht nur Spott, nicht nur Isolierung, nicht nur Widerstand, nicht nur Verhöhnung, auch unsere Krankheit, dass er bloß und arm wurde, damit wir durch seine Armut reich würden. Alles hat er getragen. Das musst du wissen. Und dann im praktischen Leben, im Alltag anwenden. Immer wieder dagegen gehen. Wegschauen von der Lüge und sie überführen. Und dann musst du eine interne Gerichtsverhandlung aufmachen und sagen, fein, du hast das und das gesagt. Aber ich sage dir, das stimmt nicht. Du hast gelogen, das und das stimmt. Du bist überführt. Du hast das und das gesagt. Du hast gesagt, dass ich werde bald sterben. Stimmt nicht. Das ist eine dicke Lüge. Ich werde alt und lebenssatt werden. Als ich vor vielen Jahren, ich habe es schon einmal, glaube ich, erzählt, mit meiner Frau einen Urlaub gemacht habe, hatte ich einmal, es war ein üppiger Urlaub, was das abendliche Buffet anlangte, habe ich dann mich an Krebs und dergleichen delektiert. Und es war wunderschön. Als ich ja abends nach Hause kam, hatte ich eine Krebsallergie gehabt. Erkennbar an den Auswirkungen. Und so viel Mediziner bin ich immer noch, um das zu sehen. Und der Feind sagte zu mir, das ist gefährlich. Und wenn du noch einmal Krebs hast, wirst du sterben. Ganz klar. Wie alt war ich damals? Ist egal. Und am nächsten Abend gab es wieder ein schönes Buffet. und die Krebse lagen da alle und die Hummer und was alles da noch gibt. Ja. Und ich nahm sie und ich nahm sie. Und dann kam die Stimme wieder und sagte, heute Abend stirbst du. Heute Abend stirbst du. Und sagte, ich werde nicht sterben, sondern werde die Taten Gottes genießen. Die Krebse. Und ich aß sie, total entspannt und es gab keine Reaktion, nichts dergleichen. Ich wusste, was der Herr zu mir gesagt hat. Höre, höre. Du kannst nicht über den Feind, diesen subtilen, gemeinen, raffinierten Lüger, zu Gericht sitzen, wenn du den wahren, göttlichen Befund, das, was der Herr über dich sagt, seine Erklärung über dich, seine Liebe und all das, wenn du das nicht weißt, du bist dir hoffnungslos ausgeliefert. Deswegen sagt er dir, nimm doch meine Worte entgegen. Ich brauche mehr als nur dein Wissen, dass du Widerstand gegen das, was der Feind sagt, aufbringst. Du sollst ihn verurteilen. Das ist noch mehr. Du sollst ihn verurteilen. Du sollst ihn, wenn du verurteilt hast, sollst du ihn binden, arrestieren. Das ist ja der Ablauf der Dinge in der Welt. Ja? Du sollst ihn festlegen. Und dann sagt der Herr dir, und das ist das Erbteil der Knechte des Herrn. Das ist uns als Erbe gegeben. Aber ihr wisst, dass ein Erbe wird nur ausgezahlt, wenn man mündig ist. Und die Mündigkeit im Neuen Testament ist die, dass unser Geist so stark und aufgebaut und so mündig ist, dass er voll vom Wort Gottes ist, dass sein Präsenzwissen in ihm ist, ja, und dass er den Frieden Gottes genießen kann und sich wohlfühlen kann. Und wenn das der Fall ist, kannst du erfolgreich den Feind schuldig sprechen. Und du musst ihn schuldig sprechen. Denn wenn du ihn nicht schuldig sprichst, weil du einfach die Lüge hinnimmst, wird er dich schuldig sprechen. Er wird dich überführen durch seine Lüge, die du nicht widerlegt hast. Und du wirst gebunden sein, erkennbar daran, dass dir schlecht geht, dass du gelähmt wirst, dass du passiv wirst, dass du stöhnst, dass du sagst, ach, diese Welt ist so schlimm, ach, wenn du endlich beim Herrn wäre, wie kann man das noch aushalten und so weiter. All das wird auf dich kommen. Einer muss gebunden werden. Du doch nicht. Du, auf keinen Fall du. Du sollst wissen, wenn du aus der Wahrheit bist und wenn die Gerechtigkeit Gottes, von denen am Schluss hier die Rede ist, dass sie vom Herrn kommt, wenn sie in dir ist, dann hast du alle Gewalt über alle Macht des Feindes. Ein Bibelzitat, ihr Lieben. Alle Gewalt über alle Macht des Feindes. Das geht nur mit dieser lebendigen Wahrheit. Und damit bin ich schon am Ende, ihr Lieben. Der Herr will uns den Sieg geben, damit wir anschließend ihn nachvollziehen. Im 1. Johannes 2 lesen wir, Kapitel 2, dass die jungen Männer, da wird beschrieben, die jungen, ganz jungen Kinder, die etwas älteren Kinder, die jungen Männer und die Väter in Christo, die jungen Männer sind daran erkennbar, dass sie stark sind, weil das Wort Gottes in ihnen ist und weil sie den Bösen überwunden haben. Es reicht nicht aus, dass der Herr den Bösen überwunden hat. Du musst das ihm nachtun, um so dein Gerichtsverfahren über den Feind auszuüben, ihn zu arrestieren, festzulegen, zu binden. Und du gehst in deine Freiheit rein. Und das ist die Erbschaft der Knechte des Herrn. Ist das nicht toll? Ist das nicht gut? Ist das nicht gut, ihr Lieben? Und das müssen wir jetzt tun. Das müssen wir wirklich tun. Und werden wir erleben, dass der Sieg Jesu in den Bibelzitat Hütten der Gerechten sein wird und gesungen wird. Und die Nachbarhütten der Ungerechten werden das sehen und hören und rüberkommen. Und das soll geschehen. Wir beten. Herr, ich danke dir, dass du derartiges über uns sagst, dass du so über uns denkst, so zu uns redest, so an uns handelst. Wir sind dir so kostbar. Jesus, du bist mit Freuden unseretwegen ans Kreuz gegangen, damit dann der Vater viele Nachkommen hat, eben uns. Wir danken dir für diese deine Treue. Und Heiliger, hilf uns, dass wir so im praktischen Leben auch treu sind. So dir nach. Hilf jedem hier, dass er sich von deinen wohltuenden Ermutigungen ermuntern lässt. Danke, Herr, dass es so schön ist, mit dir zu leben. Und dass du nicht willst, dass die Bedrängnisse uns so übermannen und so ganz nah sind. Danke dafür. Ich danke dafür, dass du die Schwächsten unter uns nicht überforderst. Mit dir schaffen sie es. Mit dir werden sie sagen, ich bin stark. Und der Herr sagt euch, ihr sollt erleben, wie ihr von Woche zu Woche stärker werdet. Der Herr sagt euch, denen, die sich schwach fühlen, ich mache dich so stark, dass du ein Überwinder wirst. Der Herr sagt euch Schwachen, ich mache euch so stark, dass ihr nach einiger Zeit die zurzeit Starken, die nicht so richtig wachsen, überholen werdet. Der Herr sagt dir, es macht mir unheimlich Spaß, dich zu stärken. Und der Herr sagt, ich habe dich so lieb, dass wirklich deine Feinde in großen Problemen sind. Und der Herr sagt dir, ich möchte mit dir zusammen in diesem Gespann unter demselben Joch durchs Leben gehen. Komm du mit mir. Ja, Halleluja. Und während wir so beten, habe ich die Frage, ob unter uns jemand ist oder mehrere, die hierher gekommen sind, vielleicht erstmalig oder einige Male hier, und sie merken, heute oder im Laufe der Zeit, da gibt es ja einen Gott oder den einzigen Gott, der ist ganz anders, als ich gedacht hatte. Ich habe immer gedacht, er ist der mürrisch, chronisch, zornige und ablehnende Gott. Aber er ist ja anders. Er ist ein freundlicher Gott, ein liebender Gott. Er hat offenbar seinen Sohn Jesus auf die Erde geschickt und hat meine Lasten übernommen. Und der gibt mir ewiges Leben und vergibt wirklich die Sünde und macht gerecht. Und mit ihm kann ich so leben, wie ich es heute gehört habe. Diesen Gott will ich haben. Diesen Gott will ich haben. Wie komme ich zu ihm? Und darauf sagt ihnen das Wort Gottes, sie müssen ihn nur anrufen. Anrufen heißt zu ihm sprechen und sagen, ich brauche dich. Ich habe gesündigt. Ich habe die Sünde der Selbstverwirklichung vollzogen. Und ich merke spätestens heute, dass ich mich nicht verwirklichen kann, sondern dass ich immer mehr abrutsche, hinein in Elend und Schuld und Sinnverfehlung. Und der Herr sagt, komm du zu mir, übergib dir dein Leben mir und ich werde dich sofort ergreifen. Ich lasse dich nicht erst eine Weile herumbaumeln und zappeln, sondern ich komme sofort zu dir. Das ist meine größte Sehnsucht, Menschen, die fern sind von Gott dem Vater, zum Vater zu führen und zu erlösen. Dann sollst du erleben, sollen sie erleben, dass das Leben auf dieser Erde mit ihm lebenswert ist. Er verführt sie nicht zu einem Eremitendasein, sondern zu einem Leben, das Spaß macht, voller Freude ist. So ist er einfach. Man kann sich dafür entscheiden. Wir haben einen Willen bekommen. Wir können sagen, das will ich, das will ich. Und dann wird es gültig. Und ich möchte einfach fragen, ob hier unter uns jemand ist, neben den vielen Hunderten, die den Herrn längst angenommen haben und glücklich sind darüber und mit ihm gehen, ob es jemand gibt, der heute diese innere Geburt erleben will. Einfach durch dieses schlichte, aber ehrliche, ja, Herr, das brauche ich. Ich gebe mein altes Leben dir und empfange dann neues Leben. Haben Sie doch den Mut, einfach die Hand zu erheben. Das wird sehr, mehr müssen Sie eigentlich nicht tun. Als Zeichen dafür, ja, das ist mein Tag. Ich will unbedingt das erleben. Für wen gilt das? Wer möchte heute Ja sagen zu diesem Ereignis? Einfach die Hand erheben. Als einen sichtbaren Ausdruck der Willensentscheidung. Für wen gilt das? Wir dürfen keine Leistung bringen, sondern nur ein Ja sagen. Und Gott macht das. Für wen gilt das? Okay. Ja. Okay, ja. Gut. Okay, jetzt seid ihr dran. Habt ihr ein tolles Lied dazu? Ja? Gut. Okay. Also, wenn jemand ein Segen sein möchte und merkt, da gibt es noch Hindernisse, du musst erstmal Segen selbst holen und Unsegen ablegen, komm einfach nach vorne. Das ist der Augenblick, wo wir uns gegenseitig helfen. Und habt den Mut, einfach nach vorne zu kommen mit dem, was dich plagt. Entweder mit
Das ist keine Plage mit dem Wunsch, dieses neue Leben zu ergreifen, heute erstmalig. Oder aber, wenn andere Dinge nicht plagt. Oder wenn du gemerkt hast, ich habe da munter bestimmte Lügen ausgelebt und entwickelt und forciert und ich trenne mich davon, wie auch immer, hab den Mut, komm nach vorne. Und wenn du Heilung brauchst, wir haben hier unter uns den Gott, der da heilt. Halleluja. Einen Gott, der heilt, der gerne heilt, mit Freuden heilt. Halleluja. So schön ist das. Okay. Good.